ARD.
Peace up. A-Town down. Yeah, Werder hat das Saisonziel erreicht, den UEFA Cup. Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Dies ist schon Folge 38 von 44. Leute, wir sind kurz vorm Ziel.
Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded.
Ein Sportschau-Podcast für den Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet. Mit uns erlebt ihr die Saison noch einmal, die in Bremen alles verändert hat. Die größte in Werders Vereinsgeschichte. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und so nah wie in dieser Ausgabe seid ihr dem Pokal und der Schale vielleicht noch nie gekommen. Ich verspreche euch, es gibt Geschichten zum Schmunzeln und Staunen. Wir beginnen diese Folge im Radio. Mit der Nummer 1 vor 20 Jahren von Usher und mit einer damals schon äußerst beliebten kleinen Sendung.
Ring 4 präsentiert
Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.
Baff, baff,
der 29. Spieltag.
Zack, zack, zack. Oh. Ei, ei, ei. Ha,
mit Susi Zeigler.
Gute Nacht, Fußball.
Der Meisterschaftszweikampf zwischen den Bayern und Werder Bremen ist an Spannung kaum noch zu ertragen. Wir fassen die chronologischen Ereignisse dieser tollen Dramaturgie noch einmal kurz zusammen. Am 14. Februar hofft Bayerns Trainer Ottmar Hitzfeld auf einen Werder-Ausrutscher gegen Kaiserslautern.
Ja, wir müssen erstmal das Bremer Spiel abwarten. Also ich gehe davon aus, dass Bremen nicht gewinnt gegen Kaiserslautern.
Hinterher jedoch muss Hitzfeld konstatieren, seine Prophezeiung sei
leider nicht eingetreten.
Doch 8 Tage später keimt erneut große Hoffnung.
Nächsten Samstag spielt Bremen zu Hause gegen Dortmund. Das ist auch ganz schwierig.
Ja, aber letztlich nicht schwierig genug.
Ja, ich habe gehofft, dass Bremen gegen Dortmund zu Hause 2 Punkte verlieren könnte.
Doch leider.
Leider nicht eingetreten.
Dann der Tag des Werder-Auswärtsspiels bei München 1860.
Oft gibt es auch Überraschungen und warum nicht heute?
Tja, warum nicht?
Leider nicht eingetreten.
Darum nicht. Dann patzt Bayern am 20. März in Berlin und spielt dort nur unentschieden. Aber ha, Werder muss am Tag danach zum VfL Wolfsburg reisen.
Da muss Bremen erstmal gewinnen.
Ja, und wenn die Bremer verlieren?
Das kann ja sein, dass sie morgen verlieren, dann haben wir einen Punkt gut gemacht.
Und wenn nicht, dann...
Leider nicht eingetreten.
Letztes Wochenende schließlich.
Bremen auswärts in Frankfurt, da ist auch immer wieder... eine Überraschung drin.
Ja, aber auch das, der Hörer mag es schon ahnen, ist dann...
leider nicht eingetreten.
Oh. Nun ist das Ottmar Hitzfeld offenbar inzwischen alles zu doof und er ist der Ansicht, diese dauernden, gemeinen, nicht eintretenden Prophezeiungen von Werder-Pleiten können eigentlich nur etwas mit einer Schiedsrichterverschwörung zu tun haben.
Oh.
Und darüber reden wir hier.
Das Malheur der Woche.
Bedauerlicherweise hat das DSF sich unter der Woche die elfmeterreifen Situationen der beiden Spitzenteams mal ganz genau angesehen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bayern 3 Elfmeter hätten mehr bekommen können. Aha, da haben wir es doch schon. Nicht? Nein, da haben wir es nicht, denn die Analyse ergab auch, dass Werder Bremen gleich 9 Elfmeter mehr hätte bekommen müssen. Und wenn das alles also so passiert wäre, dann hätten die Bayern jetzt nicht 7 Punkte Rückstand auf Bremen, sondern 13.
Grummel, grummel.
Und Werder könnte theoretisch am Sonntag schon die Meisterschaft sichern.
Bum, 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 bum.
Nun greift aber Psychofuchs Hitzfeld zur letzten großen List und redet den Bremern einfach ein, 7 Punkte Vorsprung seien eine unheimliche Belastung.
Das ist eine große Belastung.
Das glauben die Bayern voraussichtlich noch 6 Wochen lang, ehe sie sich eingestehen müssen.
Leider nicht eingetreten.
Und das muss für heute reichen.
Ja, aber wir sind noch lange nicht fertig. Die Bayern übrigens auch nicht. Ihr Jammern geht gleich noch weiter. Übrigens will Werder Yildiray Baştürk von Bayer Leverkusen, was Klaus Allofs mir heute bestätigt.
Wir haben uns damit beschäftigt, ja, wir haben uns damit beschäftigt, ja. Das ist aber, ich weiß es gar nicht mehr genau, was dann am Ende dazu geführt hat, ja, dass wir das nicht weiterverfolgt haben, ja.
Schade eigentlich, ich finde Baştürk ist damals ein richtig guter Kicker und wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Und Bremen dreht weiter durch. Der Weserkurier hat eine Rubrik namens Der Wahnsinn, wobei das W in Wahnsinn das Werder-W ist. Und fast jeden Tag ist dort eine verrückte Fanaktion zu sehen, die zeigt, wie groß die Euphorie ist. Ein Boot mit großem grün-weißen Werder-Segel, eine Kleinfamilie, bei der das neugeborene Baby 6 Minuten nach der Geburt schon Vereinsmitglied ist, oder Werder-Fans in grünen Trikots in Thailand, sowas. Radio Bremen macht das Gleiche in Bewegtbild und Ton.
Hallo, ich bin der Björn Zimmer aus Bremen-Fahr und damit Werder deutscher Meister wird, habe ich mir einen Trabi besorgt und habe ihn in grün-weiß umlackieren lassen. Habe mir dann original aus der ehemaligen DDR grün-weiße Sitzbezüge beschafft und ansonsten habe ich die Schriftzüge drauf, dann habe ich Fensterbilder von Werder Bremen, Aufkleber und kleine Teddys, eine Decke, an den Seitentüren genau die Werder-Raute, die habe ich aus Folie angefertigt und aufgeklebt. Also beim Trabi gucken sowieso schon eigentlich fast alle und der Rest, die dann nicht geguckt haben, die gucken jetzt, weil eben halt der in grün-weiß ist und winken auch alle und zeigen mit einem Daumen nach oben und jubeln mir zu. Das ist schon phänomenal, die Begeisterung.
Hallo, ich bin Martina Banasch aus Bremen-Nord und damit Werder nicht nur unter die Haut geht, sondern auch an die Haut, habe ich extra eine Werder-Unterwäsche-Kollektion entworfen. Ein BH und dazu einen passenden Slip, jeweils mit dem Werder-Logo an den interessanten Stellen. Die Reaktion ist bis jetzt durchaus interessiert und positiv. Das trägt sich schon jemand.
Ja, und am Samstag, den 17. April, tragen die Werder-Profis am Nachmittag in der Sonne ihre Trainingsklamotten. Auf dem Platz hinten beim Stadionbad, direkt an der Weser. Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Hannover. Während die Bayern in Dortmund spielen, es ist wie so oft ein heißes Spiel von mehr als 80.000 Zuschauern. Und als Werder vom Trainingsplatz runterkommt, das ist jetzt kein Witz, läuft auf dem Weg zurück zum Stadion in einem Auto laut das Radio. Ümitar Vallah bleibt kurz stehen, lehnt sich durchs offene Fahrerfenster ins Auto und hört zu. Davon gibt's Fernsehaufnahmen. Aber von vorne.
Elfmeter für Borussia Dortmund. Und ich sag's Ihnen gleich, es ist ein zweifelhafter Elfmeter. Salihamidžić soll Gambino von den Beinen geholt haben. Und Oliver Kahn hat sich immer noch nicht beruhigt. Und auch die Spieler des FC Bayern München neigen dazu, immer noch weiter zu diskutieren. Und dann gibt es zwischendurch auch nochmal die gelbe Karte für Michael Ballack. Warum macht Oliver Kahn das? Warum tut er das? Warum ist er so aggressiv? Warum rempelt er fast noch den Schiedsrichter? Meine Güte, dann mag es doch ein zweifelhafter Elfmeter sein. Aber es gibt ihn. Und jeder weiß, dass Markus Merk eine solche Entscheidung nicht zurücknehmen wird. Das ist möglicherweise die entscheidende Situation in diesem Spiel. Und für die Konzentration bei diesem Elfmeter ist das auch nicht gut, Oli Kahn. Und Everton wird das machen. Er steht bereits am Ball. Und Oli Kahn jetzt auf der Linie. Der Ball ist freigegeben. Everton läuft an und Tor! Halb hoch in die linke Ecke. 1:0 in der 55. Minute für Borussia Dortmund. Everton durch Foul-Elfmeter zurück ins Funkhaus.
Und wie angedeutet, die Bayern fühlen sich mal wieder verschaukelt. Wir hören Hargraves, Salihamidžić und Kahn.
In Frankfurt haben wir das Spiel dominiert. Erste Halbzeit kriegen wir schlechte Elfmeter. In Berlin dominieren wir das Spiel. Elfmeter. Und heute genauso.
Haben Sie abgesprochen oder was weiß ich was? Also es ist unglaublich. Also,
die Leute sollen sich die Fernsehbilder anschauen und sollen sich ihre eigene Meinung geben.
Und wollt ihr meine Meinung hören? Also der Dortmunder fällt, aber Salihamidžić berührt ihn halt auch leicht. Und ich glaube, selbst mit der Technik von heute würde kein Schiri den Pfiff zurücknehmen. Ist aber auch egal. Als alle Werder-Spieler vom Abschlusstraining zurück in der Kabine sind, fällt in Dortmund das 2:0. Die Bayern verlieren. Das ist die Chance für Werder, den Vorsprung am nächsten Tag gegen Hannover wieder auszubauen. Aktuell ist Thomas Schaaf mit seiner Mannschaft 7 Punkte vor dem Verfolger. Es könnten 10 werden.
Wir wissen, dass wir sowieso das Spiel machen müssen. Das wollen wir auch und ich denke, das können wir auch. Wir gehen ganz optimistisch in dieses Spiel rein. Wir wollen eine gute Leistung zeigen. Wir wissen, dass die Hütte voll ist, ausverkauft und dass eine bombastische Stimmung hier sein wird wieder. Die Fans werden uns wieder nach vorne peitschen, da bin ich auch von überzeugt. Es werden sicherlich vom Gegner diesmal etwas mehr Fans dabei sein als letztes Mal gegen Freiburg. Aber ich denke, das belebt nur unsere Stimmung hier. Und wir freuen uns natürlich auf die Partie.
Das tun alle, ja. Aus Freiburg waren nur 180 Fans mit. Aus Hannover sind es mehr als 4.000. Der Gästeblock ist voll. Das Weserstadion ist voll. Ausverkauftes Haus. Ich sehe ganz viele, viele Meisterschalen aus Pappe oder Plastik. Und etwas, das damals noch sehr selten ist. Eine Fan-Choreo in der Ostkurve. Über dem Unterrang tragen die Fans über sich ein weißes Transparent. Darauf die rote Bremer Speckflagge mit goldenem Lorbeerkranz und der Werder-Raute. Darüber und darunter steht in grün: O, du wunderschöner SVW, du sollst ewig deutscher Meister sein. Es ist Frühling. Bei Werder feiern die kurzen orangen Ärmel ihr Comeback. Der berauschende Fußball aber nicht. Geht doch noch mal was schief?
Ja, nur dann, wenn Werder sich selbst im Wege steht und vielleicht das Nervenflattern bekommt. Und das ist ja das, worauf die Bayern warten, dass die Bremer vielleicht doch noch mal einbrechen. Es gab da so leichte Zuckungen bei Werder Bremen in den letzten Spielen, dass es in diese Richtung gehen könnte. Bei dem 1:1 gegen Freiburg, auch das knappe 1:0 gegen Frankfurt. Aber ich glaube, genau dieser Sieg, und wenn er noch so knapp und vielleicht auch ein wenig glücklich ausgefallen ist, hat Werder doch deutlich Mut gegeben und vor allem auch signalisiert, komm Jungs, wir können das packen. Und heute möchten sie den Abstand logischerweise auf 10 Punkte ausbauen. Es fehlt nur Davala, dafür ist der junge Christian Schulz drin von Beginn an. Das ist ganz gewiss keine Schwächung für Werder Bremen, aber ausverkauft ist das Stadion und eine unglaublich große Erwartungshaltung heute hier an diesem Spätsonntagnachmittag in Bremen. Zurück ins Studio.
Ja, und jetzt spulen wir ein bisschen vor.
Also diesen Steilpass der Dortmunder von gestern, den haben sie noch nicht so richtig aufgenommen. Die Bremer scheint auch so.
Gern noch ein bisschen weiter.
Und just in diesem Moment reißen 11 Spieler die Arme nach oben und die kommen aus Hannover von der Leine. Hannover 96 erkämpft sich hier ein Unentschieden, ein 0:0 beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Ein verdientes, das möchte ich an dieser Stelle sagen, wenngleich Werder mehr Möglichkeiten hatte, aber die haben sich hier bravourös verkauft. 8 Punkte Vorsprung für Werder, 5 Spiele stehen noch aus, 3 Siege aus den noch ausstehenden 5 Begegnungen und sie sind deutscher Fußballmeister.
Jubel im Gästeblock, Enttäuschung auf der anderen Seite in der Ostkurve.
Was war natürlich ärgerlich heute, ich bin auch ein bisschen traurig, aber was willst du machen? Am Ende ist irgendwann die Kraft wohl nicht da. Von daher, ja, müssen wir notgedrungen mit trauriger Miene das mal so hinnehmen erstmal.
Pech gehabt. Die Möglichkeit wäre ja gewesen, auf 10 Punkte aufzubauen.
Ja, ich weiß auch nicht, was ihnen gefehlt hat. Vielleicht hätte Bayern gewinnen müssen, damit sie ein bisschen mehr Druck haben, damit sie gewinnen. Damit sie ein bisschen angepusht sind. Die haben sich heute zurückgelehnt auf ihren Punktepolster. Und ein Punkt ist mir zu wenig, muss man ehrlich sagen.
Der SV Werder hat Angsthasenfußball gespielt heute. Das gibt es gar nicht.
Der Mannschaft geht die Düse. Werder traut sich das wahrscheinlich noch nicht zu, selbst Meister zu werden.
Man kann nicht erwarten, dass sie in Folge immer nur hervorragenden Fußball spielen. Man muss da auch vielleicht mal ein paar Abstriche machen. Man muss da auch mal der Mannschaft zugestehen, auch mal schlechtes Spiel zu liefern.
0-0, ein Punkt gewonnen, scheißegal. Hauptsache 8 Punkte Vorsprung vorbei.
Ich meine, wenn Beckenbauer schon zugibt, dass die Meisterschaft gelaufen ist.
Ja, ist gelutscht. Wir werden Meister, ganz klar.
Bayern verliert die nächsten Spiele und deswegen wird Werder die nächsten Spiele gewinnen und wir werden Meister.
Dabei haben die Bayern noch gehofft, dass Werder verliert.
Leider nicht eingetreten.
Ja, liebe Grüße an Arne Zeigler. Seine wunderbare Welt des Fußballs höre ich bis heute gerne. Ja, es müsste normalerweise klappen für Werder. Klaus Allofs und Frank Baumann wirken nach außen entspannt.
Wir sind jetzt seit 20 Spielen nicht geschlagen. Ne, so, und das ist, ich denke, das ist eine Riesenleistung. Ne, dass man heute lieber gewonnen hätte, das ist ganz klar. Und dass das gegen Hannover auch ein fast normales Ergebnis gewesen wäre, das ist alles richtig. Aber man hat ja gesehen, welche Schwierigkeiten wir heute gehabt haben. Und da muss man auch mal mit einem Unentschieden leben.
Was dazu noch kommt, ist, dass man jetzt speziell in der Endphase der Saison auch keine Schönheitspreise mehr gewinnen kann, sondern da zählt einfach das Ergebnis und das haben wir ganz gut verinnerlicht, allerdings müssen wir wieder besser spielen.
Kommende Woche spielt Werder in Bochum, dann kommt der HSV nach Bremen und danach geht's nach München. Dann kommt noch Leverkusen und am letzten Spieltag ist Werder in Rostock. Das ist ein schweres Restprogramm. Vor den letzten 5 Spielen hat Werder aber 8 Punkte Vorsprung. Als Außenstehender würde ich jetzt sagen, Leute, entspannt euch, reicht dicke. Ich weiß aber noch, dass ich damals dauer angespannt bin. Und jetzt nehme ich euch mit in die Bremer Überseestadt. Das ist der alte Hafen von Bremen, aus dem inzwischen ein neuer Stadtteil geworden ist. Am Europahafen, in einem alten Speicher, ist die Silbermanufaktur Koch und Bergfeld. Von hier kommen die Trophäen, um die es in diesem Podcast geht. Und es wird einer der schönsten Termine. Und das ist wirklich irre. Kaum bin ich drin, strahlen mich die Schale und der Pokal direkt an. Also die stehen vorne im Eingangsbereich der Silbermanufaktur auf Sockeln und glänzen richtig.
Ja, das ist ja Sinn der Sache. Und dann so angestrahlt, dass man als Fußballfan auch gleich weiß, was passiert hier.
Das ist Roland Tölken. Er ist Prokurist bei Koch und Bergfeld und führt mich durch die Werkstatt. Die Bremer Silbermanufaktur gibt es seit 1829. Die Meisterschale der Frauen ist auch ausgestellt. Die goldene Kamera kommt auch von hier. Dazu viele Silberkrüge und Teller, die in Vitrinen glänzen. Und eben die beiden Prunkstücke, für die ich hier bin. Meisterschale und Pokal sind Bremer.
Ja, wie kommt das? Also bei dem Pokal muss man sagen, der ist schon 2002 mal bei uns gewesen. Der echte Pokal. Das war der Pokal, den Herr Assauer fallen lassen hat. Und der kam zu uns, da waren wir aber noch am Kirchweg und da haben wir ihn repariert. Und daraufhin wurde auch dann irgendwann mal gefragt, könnt ihr auch einen Nachbau machen? Den haben wir gerade hier bei uns. Der wird gerade wieder aufgearbeitet, weil es ja kurz vor Finale. Und da haben wir dann, sind wir dazu gekommen, auch den Nachbau zu machen. Und das große, ich sag mal, das große Geschäft ging dann los, als Herr Hoeneß hierher kam. Herr Hoeneß kam mit seiner ganzen Entourage, weil er wollte die Erlebniswelten in der Allianz Arena neu gestalten oder bauen. Und da hatte er die grandiose Idee, wir haben so viele Pokale gewonnen, die müssen wir doch mal ausstellen. Aber wir haben ja nicht mehr alle Pokale. Und in dem Fall kam er dann zu uns, weil er wusste, dass wir den Champions League entworfen haben und gebaut haben. Also wir hatten uns einen guten Ruf erarbeitet, was Trophäen anging. Und dann ist er auf den Samstag mit seinen Kollegen hierher geflogen und war total begeistert, weil er sagte, oh, ich will einen DFB-Pokal, ich will die Meisterschale, ich will alles haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir das. Das war ein Riesenauftrag.
Also man kann sagen, wenn Uli Hoeneß eine Schale und Pokal haben will, muss er nach Bremen kommen.
Nicht nur er, alle. Auch die aktuell ist es ja so, wenn wir einen neuen deutschen Meister haben, das Replik, die Schale für den Verein, die bauen wir. Und das Original kommt immer zur Gravur zu uns, sodass wir hier manchmal auch das Glück haben, beides zur gleichen Zeit zu haben. Und wenn man die Replik von uns sieht, die sehen Sie im Fernsehen, die sehen Sie überall. Da steht nur nicht Bremen dran. Aber das ist tatsächlich alles von uns. Und man kann den Unterschied gar nicht so auf den ersten Blick wahrnehmen. Du musst richtig dicht rangehen. Dann siehst du, aha, das ist das Original und das ist das Replik.
Das heißt, das Original ist dann für die Siegerehrung. Ja. Aber was jetzt beispielsweise im Museum ist, bei Werder, das sind alles Replike, die von Ihnen gebaut worden sind.
Auch bei Bayern München. Bei Dortmund, überall, auch im Deutschen Fußballmuseum, stehen Repliken von uns.
Wo ist das Original?
Meisterschale ist beim DFL im Tresor und beim DFB ist der Pokal im Tresor. Ja.
Also der aktuelle Sieger hat quasi nur ganz kurz das Original und dann...
Ja, grundsätzlich haben die natürlich, wenn sie gerade gewonnen haben, da haben sie immer das Original in der Hand. Außer sie sind Bayern München und sind gerade wie letztes Jahr... nicht der Favorit gewesen. Die hatten das Replik. In Dortmund war das Original tatsächlich. Und dieses Original wird dann auch richtig hochgehalten. Das ist die Trophäe, die die Jungs das erste Mal in der Hand haben. Und das ist auch toll. Also wenn man diese Begeisterung da sieht, was dann immer losgeht, das ist schon richtig gut. Und danach haben sie dann das Replik, weil jede Party, jede Feier hat so ihre Eigenheiten. Und manchmal kommt sie auch ganz schnell wieder zu uns zurück, weil irgendwas kaputt gegangen ist.
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Herr Tölken, weil ich war 2004 bei der Meisterfeier im Rathaus. Und irgendwann ist mir Tim Borowski über den Weg gelaufen mit der Schale und Tom Arm. Ich vermute, er hatte schon ein, zwei dieser großen... Bierkrüge aus der Bremer Brauerei hinter sich. Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen, habe ein Foto mit ihm gemacht mit der Schale. Und das war gar nicht die echte.
Das war höchstwahrscheinlich das Replik. Ja, weil die echte geht seit Jahren immer nach dem Endspiel direkt wieder zum DFL in den Tresor. Oder sie geht noch mal, wird auch teilweise noch ausgestellt. Aber meistens ist es so, nach zwei, drei Wochen kommt sie zu uns, so oder so, und wird erstmal neu mit dem neuen Meister graviert und überarbeitet, damit sie wieder schick aussieht.
Koch und Bergfeld haben Schale und Pokal nicht entworfen. Die Silbermanufaktur baut sie aber für die Verbände und die Vereine nach. Die Replik der Schale ist immer so groß wie das Original. Die Pokalkopie muss 10% kleiner sein.
Also der DFB-Pokal zum Beispiel hat 93 Einzelteile. Davon sind noch nicht mal die Steine mit gemeint. Also die Schmucksteine sind 41 Schmucksteine, kleine. Und dann haben wir noch den großen in der Mitte.
Ich stehe mit Roland Tölken in der großen, hellen Werkstatt. An mehreren Tischen sehe ich, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über etwas Glänzendes beugen und daran arbeiten. Da hinten in der Ecke brennt ein Feuer. Und den ganzen Stolz der Silbermanufaktur sehe ich gleich hinten in einem Nebenraum. Eine der wichtigsten Trophäen ist hier in Bremen entworfen und gebaut worden.
Und die erste Trophäe, die ich gefunden habe, haben wir 1860 gemacht für den Bremer Schützenverein.
Nee, die meine ich nicht.
Die großen Pokale, damit fing es richtig an, 1967. Weil wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. Den Champions League haben wir erfunden. Und das war wirklich eine Meisterleistung, die hier in der Werkstatt durchgeführt worden ist. Horst Herrn, der heute noch bei uns auch ist, der hat damals als Entwurfzeichner, das nennt sich heute Designer, diesen Entwurf tatsächlich gemacht. Und der wurde in der Schweiz der UEFA präsentiert von einem Schweizer Juwelier, der damals Hilfe gebraucht hat. Und der hat gewonnen. Und wir haben fast bis 2002 haben wir wirklich die Champions League damals gebaut. Es gibt ein Original und das ist in Sterling Silber und das verschwindet auch ganz schnell nach dem Endspiel wieder in den Tresoren.
Ja. Genau. Also das Original wird dann einmal übergeben und einmal aber hochgehalten für die Kameras, für das Konfetti und dann kommt es aber weg und alles andere, was man dann sieht, ist eine Replik und das kommt auf.
Und wenn man bei uns den haben möchte, kann man den tatsächlich bestellen. Der ist wieder, also ich sag mal ein Traum, ein Pokal, weil der ist echt groß. Ne? Also 60 cm ist nur der Korpus, Gesamthöhe 74,5 cm und der wiegt knappe 10 Kilo. Und das, was die wenigsten wissen, ist ja im Sockel unten drinne, ist ein kleiner Fußball. Den sieht man ganz selten und den haben wir natürlich auch. Also bei uns kriegt man den echt, das echte Replik.
Wir gehen ein bisschen rum, ich mit großen Augen. Und in einem Rollwagen entdecke ich die Griffe für den großen Pott. Allein die sind schon sauschwer.
Das wiegt ja schon 4 Kilo, 5 Kilo?
Nein, so viel nicht. Aber so, er hat sogar eine 3, hat er bestimmt.
Ja. Ja.
Und da gibt es ja zwei von.
Ja, allein die schon, wahnsinnig massiv.
Und da steht er.
Da steht er.
Ja.
Und ich darf ihn sogar mal nach oben stemmen. Ohne die Griffe ist er gar nicht so schwer, aber groß. Und dann entdecke ich etwas in einem weiteren Nebenraum.
Da ist aber ein Pokal, DFB-Pokal.
Ja, der ist zur Reparatur.
Ja, okay. Von wem kommt der?
Der war aus Leipzig, aus der Ausstellung.
Ach, das ist der Pokal, wo die Brause drin war?
Nee, das ist noch eine andere Geschichte.
Ja,
das war vorletztes Jahr.
Blutet Ihnen eigentlich das Silbermanufakturherz, wenn Sie sehen, dass ja jemand irgendwas, irgendeine Brause reinkippt in Ihr gutes Silber?
Ja, die haben uns ja vorher gefragt. Sie würden gerne da so ein Getränk reinmachen, was eben zur RB Leipzig passt. Und da habe ich dann gesagt, ja, könnt ihr ja gerne machen. Mit welchem Pokal wollt ihr das denn machen? Ja, das ist jetzt die Frage. Sag ich, doch nicht etwa mit eurem. Nee, dann haben sie unseren gekriegt, unser Ausstellungsstück. Weil ich wusste, wenn der wiederkommt, dann haben wir einiges zu tun, das wieder rauszubekommen, was da eventuell an Zuckerrückständen oder was auch immer drin ist. Und war tatsächlich so, wir haben ein bisschen dran gearbeitet, aber es hat geklappt. Also da waren wir voll mit im Boot.
Egal, wo ich hingucke in der Werkstatt, fast überall sehe ich es glänzen. Auch die Meisterschale der A-Jugend kommt von hier. Und hier im Regal sehe ich drei Sockel vom DFB-Pokal.
Das ist der DFB, das sind die Füße,
genau. Ja, ja. Also ohne Gravur, aber man erkennt es, die Form erkenne ich. Ja.
Klar, wir müssen ja auch ein bisschen was vorbereiten, ja. Weil auf jeden Fall werden wir einen Pokalgewinner dieses Jahr haben. Und einer geht sowieso immer zum Verein. Mhm. Der ist auch mehr oder weniger klar, der wird jetzt bestellt. Wir bereiten den jetzt vor, sodass er dann auch pünktlich zum Verein gehen kann, wenn er gewonnen hat. Die haben natürlich auch den Nachbau erstmal ein gutes halbes Jahr, aber wir versuchen immer auch zeitnah fürs Museum, für die Ausstellung, den Replik da zu haben. Und daher haben wir auch ein paar in Vorbereitung.
Das heißt, dieser Sockel wird irgendwann in den Händen der Leverkusener sein, wahrscheinlich.
Ja,
mal gucken.
Also wir hatten letztes Jahr das Glück, hier 60 Jahre Bundesliga zu haben. Und Bellariti war hier mit dem Team. Da gibt es ja eine Doku beim ZDF. Ja. Und wir hatten hier eine Woche vor Meisterschaft, war das Team hier. Und wir haben eben darüber gesprochen, wie die Meisterschale gebaut wird, wie sie graviert wird. Und dann haben wir so intern gefragt, so, wir wollen natürlich auch aufnehmen, wie die Meisterschale graviert wird. Aber was gravieren wir denn da rein? Alle stehen da. Und sagen,
da kann man gravierende Fehler machen.
Haben wir auch, weil wir haben natürlich Dortmund reingraviert. Und dann war Meisterschaft und an dem Sonnabend habe ich dann eine E-Mail gekriegt vom Redakteur und er sagt, Mensch Roland, ich glaube, wir müssen noch mal kommen. Sag ich, jo, den Termin sollten wir mal festlegen, weil ist der doch nicht Dortmund geworden.
Ja. Also das tut jetzt allen Dortmundern richtig weh. Es heißt, es gab mal eine Meisterschale, wo drauf stand, ja. Deutscher Meister 2023 Borussia Dortmund.
Ja, das war es auch. Ja, leider hat es nicht geklappt. Ja. Also leider. Ja. Na, das ist Fußball.
Das ist Fußball. Ja. Ist da eigentlich irgendwann mal Schluss? Also Sie haben ja, also die Meisterschale, wenn man die Bilder aus den 60ern sieht, ist die Meisterschale sehr viel kleiner, weil da passen die Gravuren noch ganz normal auf die Schale rauf. Und jetzt gibt es Erweiterungen, also da gibt es so Ringe außen dran. Ist das unendlich machbar eigentlich oder muss man irgendwann mal sich überlegen, jetzt kommt was Neues?
Also es kommt jetzt bald was Neues. Also wir haben noch eine Spangenbreite frei. Das heißt, wenn normaler Verein, jetzt nicht FC Köln, da würden wir vielleicht noch mal 4 reinkriegen, aber grundsätzlich haben wir noch 3 Gewinner frei. Das heißt, 27 muss auf jeden Fall was Neues kommen, so oder so. Und da sind wir auch in Gesprächen mit dem DFL.
Was heißt was Neues?
Dann kommt, muss eine Erweiterung kommen und das ist was Neues.
Also die Schale wird bleiben, aber es kommt eben noch ein Ring außen ran, der dann wieder für 20, 30 Jahre reicht.
Also auf jeden Fall ist die Zielsetzung, es soll für die nächsten 30 Jahre reichen und die Ikone bleibt die Ikone. Aber wie wir das machen, das kann, da können wir noch nichts drüber sagen, weil das steht auch noch gar nicht fest. Die Aufgabe ist, die wir bekommen haben, die uns gestellt worden ist, denkt drüber nach, wie er diesen Schatz wieder für die nächsten 30 Jahre gravierfähig macht.
Da wird ihm schon was einfallen, oder?
Ja, sind wir auch guter Dinge.
Kann eigentlich, also wenn ich jetzt sagen würde, ich finde die Schale so schön, die würde ich mir gerne zu Hause ins Wohnzimmer hängen, könnte eigentlich jeder zu Ihnen kommen und sagen, bauen Sie mir mal eine Schale?
Kann gerne kommen, aber ob wir ihm die bauen, das ist eine zweite Frage. Wir stimmen uns sehr, sehr eng ab mit dem DFL, weil das ist, die Ikone soll nicht so ein Massenprodukt werden. Das ist auch kein Massenprodukt. Also das ist etwas ganz Einzigartiges. Und daher ist es auch nur in wirklich Ausnahmefällen gibt es mal eine Genehmigung, sowas zu machen. Fragen kann jeder, ist auch völlig in Ordnung. Und wenn er dann so den Kleinwagenpreis dann auch mitbringt, kann man auf jeden Fall schon mal drüber reden. Aber ob das dann klappt, das ist dann eine zweite Sache, weil das wird alles mit dem DFL auch abgestimmt. Ist was Besonderes und es bleibt auch was Besonderes, ja.
Ja, und in weniger als einem Monat stemmt Frank Baumann die Schale nach oben.
Deutscher Meister 2004, Werder Bremen!
Kommende Woche macht Werder eines der besten Saisonspiele. Ein Auswärtsspiel, das sich wie ein Heimspiel anfühlt. Leider mit einer tragischen Geschichte. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt von Radio Bremen und mir. Ich bin Moritz Kasserlet vom Norddeutschen Rundfunk und wir sind jeden Mittwoch mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Hoxdorf und Manfred Faust haben diese Folge produziert.